So, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem ersten Money Talk, mit einem spannenden Gast, den ich nicht nur wegen seines Vornamens eingeladen habe, sondern natürlich auch wegen seiner Historie. Wir hatten gerade, so einen kleinen Technikcheck. Da war zwar das Bild da und ich sehe auch den Herrn Lück jetzt, aktuell. Den Ton müssten wir gerade noch mal testen. Sind Sie anwesend, Herr Lück?
Ich bin anwesend. Können Sie mich
Sie
auch
sind
hören?
anwesend, aber ich kann Sie nicht hören. Ich denke, das Publikum hört mich aktuell. Ich würde einfach die Zeit überbrücken und schlage vor, Sie loggen sich einfach nochmal ein. Und wir schauen dann, dass das mit der Technik gleich hier funktioniert. Ja, ein spannendes Jahr liegt hinter uns. Das Börsenjahr 2024 hat einige doch überrascht, weil wir in der Folge eines sehr, sehr guten Aktienjahres 2023, 2024 nochmal eins draufgesetzt haben. Und ja, jetzt bleibt eben die Frage offen, wird 2025 ein ähnlich gutes Aktienjahr wie 2024? Kann man, was kann man von der Wahl Donald Trumps halten? Wie entwickeln sich Kryptowährungen? Sind Kryptowährungen wirklich eine Anlagealternative in der Zukunft? Sollte man eher einen Teil seines Geldes in Gold anlegen? Welche Rolle spielen in der Zukunft die Schulden, also die Staatsverschuldung, aber auch die Zinspolitik? All das sind spannende Fragen, die uns, die mich, aber auch Sie als Geldanleger in der Zukunft beschäftigen. Jetzt höre ich Sie, jawohl. Gut, was lange währt, wird endlich gut. Mit 4 Minuten 48 starten wir jetzt. Ich denke, wir holen das hinten raus auf. Und ja, ich darf Sie kurz vorstellen, Herr Lück. Wir kennen uns schon ein paar Jahre, beziehungsweise ich verfolge Sie schon ein paar Jahre in Ihrer früheren Funktion bei BlackRock. Sie waren ja die Stimme in der Dachregion für den größten Vermögensverwalter der Welt. Waren vorher ja bei anderen Banken schon in Amt und Würden und haben jetzt knapp 40 Jahre ja, Finanzhistorie auf dem Buckel, wie man so schön sagt. In den 40 Jahren ist viel passiert, aber ich, wie auch meine Kunden, haben das Gefühl, dass sich die Ereignisse in den letzten Tagen, Wochen und Monaten nicht nur an den Kapitalmärkten überschlagen, sondern generell hat man das Gefühl, die Welt ist irgendwie so schnelllebig geworden, dass man kaum eine Information verarbeitet hat, wo schon die nächste letztendlich hinten ansteht. Wenn Sie mal zurückblicken, beziehungsweise Sie sind ja jetzt in neuer Funktion tätig mit Ihrem Unternehmen Macro Monkey und betrachten damit ja die Makroebene, also die Geschehnisse auf der Welt, vor allem auf der wirtschaftlichen Seite der Welt. Wenn Sie mal die aktuelle Situation aus Ihrer Brille so zusammenfassen und vielleicht noch mal zwei, drei Takte zu Ihrem Schritt sagen, warum Sie heute nicht mehr für BlackRock tätig sind.
Mache ich sehr gerne, ja. Vielen Dank, Herr Eberhard, und auch erstmal Hallo in die Runde. Bitte um Entschuldigung für die technischen Probleme. Wir wissen nicht ganz, worauf das zurückzuführen ist, aber wir hoffen mal, dass es jetzt stabil bleibt und wir uns weiter hier gut verständigen können. Ja, ich würde der Analyse zustimmen, dass wir in sehr bewegten Zeiten uns befinden und dass die Unsicherheit generell sehr viel höher ist. Ich glaube, das liegt zu einem guten Teil daran. Sie haben es ja auch gesagt, ich bin jetzt seit rund 40 Jahren in der Finanzindustrie. Dazu muss man allerdings sagen, da ist eine Zeit von rund 10 Jahren, die ich zwischenzeitlich noch mich an der Universität vergnügt habe mit Studium und Promotion. Aber wenn man natürlich vor 40 Jahren praktisch die ersten Anfänge gemacht hat in der Finanzindustrie, dann guckt man auf eine andere Welt. Ja, das war noch die Welt des Kalten Krieges damals, aber heute hat man doch den Eindruck, dass viele Dinge ins Rutschen geraten sind. Und ich glaube, das ist man kann es vielleicht auf den Begriff bringen, dass die regelbasierte Ordnung, die wir in der Nachkriegswelt, nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die 80er Jahre hinein hatten und dann mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der neuen Zeit, bei der viele gesagt haben, das ist jetzt eine Zeit, in der der Kapitalismus für immer gesiegt hat und es wird jetzt nur noch in eine Richtung gehen. Und diese regelbasierte Ordnung, die uns bisher zusammengehalten hat, die scheint jetzt so ein bisschen in Frage gestellt zu werden. Und zwar aus verschiedenen Seiten. Und ich glaube, dass das auch Auswirkungen hat in ganz viele Sphären weit über die gesellschaftlichen Veränderungen hinaus, wo das Ganze anfängt, oder auch über die Politik hinaus, wenn man so will, aber natürlich auch in all das, was an den Finanzmärkten passiert. Ich verstehe sowieso die Finanzmärkte als ein Mikromodell der Realität. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel auch sage, Sie haben es ja auch in dem Chart gezeigt, Makro ist ein ganz großer Bereich, hat eine Überlappung mit Mikro. Ich beschäftige mich mehr mit der Makroseite. Ich gehe nicht das Detail in die Mikroanalyse, also die Analyse einzelner Unternehmen hinein. Aber ich glaube, was im Moment sehr viel passiert, ist, dass wir sehr viele verschiedene Eindrücke auf der Makroseite haben, die nicht nur alle ökonomisch ihre Ursache haben, sondern auch sehr stark in der Veränderung von Gesellschaften, in der Veränderung des politischen Gefüges, auch des ganzen geopolitischen Spiels liegen. Und das macht die Sache sehr kompliziert, das macht sie komplex, das macht Menschen Angst und es schafft an den Finanzmärkten Unsicherheit. Und wenn es eines Beispiels oder eines Beweises dafür bedurft hätte, dann haben wir die Krise jetzt, die doch starken Kursverluste, vor allen Dingen bei den US-Anleihemärkten, der starke Anstieg der 10-jährigen Rendite, der ein Beispiel dafür ist, dass die Märkte eben diese Unsicherheit sehr sensibel wahrnehmen. Die sind ein feiner Seismograf für solche tektonischen Veränderungen, die sich gerade stattfinden und dann die genau eine andere Welt oder die Gefahr einer anderen Welt hervorrufen oder heraufbeschwören. Menschen haben Angst vor Veränderungen und das zeigt sich dann auch in den Finanzmärkten, die ja letzten Endes auch von menschlichem Verhalten gemacht werden. Ja, zum zweiten Teil Ihrer Frage, da will ich nicht ausweichen, das will ich natürlich auch gerne sagen. Warum bin ich jetzt hier unter der Fahne von Macro Monkey am Start und nicht mehr unter der Fahne von BlackRock? Der Wunsch, mich irgendwann mal selbstständig zu machen und im Prinzip unter eigener Fahne unterwegs zu sein, meine eigenen Analysen zu betreiben, sie selbst auch zu verbreiten, auch darüber zu reden und wie und so zu reden, wie mir der Schnabel gewachsen ist sozusagen, ohne auf die Befindlichkeiten eines Großunternehmens Rücksicht nehmen zu müssen. Und das hat nichts mit BlackRock zu tun. Ich bin da im sehr freundlichen und guten ausgeschieden. Aber das ist einfach die Struktur eines Großunternehmens, das ganz andere Grenzen hat. Und das jetzt selbstständig zu tun, das habe ich mir schon lange gewünscht gehabt. Und jetzt biete ich das eben an. Und ich glaube, dass das auch ein guter Zeitpunkt ist, weil genau diese unabhängige Meinung, die unabhängig ist von der Meinung und auch von den Belangen einer Bank oder eines Asset Managers, das ist ein guter Zeitpunkt. Ich fühle mich jetzt mit diesem Schritt in Unabhängigkeit sehr, sehr wohl. Und deshalb begegnen wir uns jetzt hier in etwas anderer Konstellation.
Sehr schön. Vielen Dank für die einleitenden Worte. Ich bleibe noch mal kurz bei dieser Folie Makro und Mikro. Makro ist ja so das globale Geschehen. Mikro haben Sie gerade sehr schön beschrieben, auch mit den Geschehnissen auf Unternehmensbasis. Ich breche es immer runter. Es gibt ja dann am Ende der Verteilungskette auch noch den Kunden, der in seinem kleinen Mikrokosmos versucht, sein Geld irgendwie sinnvoll zu strukturieren und sinnvoll irgendwie anzulegen. So, und ich versuche immer auch den Kunden zu erklären, was passiert auf der Welt und welchen Einfluss hat es am Ende des Tages auf deinen Geldbeutel. Und wenn man da jetzt mal zurückblickt auf die letzten 24 Monate, und da steigen wir einfach mal gleich mit nackten Zahlen, Daten, Fakten ein, dann verwundert, schaut da der ein oder andere ziemlich verwundert auf diese Statistik und stellt dem Martin Eberhard oftmals die Frage, Mensch, warum haben wir denn vor 12 Monaten keine Bitcoins gekauft? Warum habe ich überhaupt ein Festgeld gemacht, wo es nur 4% gab? Es waren doch einige Überraschungen nach einem sehr starken 2023, nochmal ein gutes 2024. Wenn Sie diese Grafik hier sehen, wo lag für Sie da die größte Überraschung?
Ich glaube, die größte Überraschung war tatsächlich, dass die Aktienmärkte nochmal so stark gelaufen sind. Aber eine große Überraschung lag auch für mich natürlich in der starken Entwicklung des Goldpreises. Das hätte man vielleicht auch so ohne weiteres nicht erwartet. Natürlich in der Erwartung wieder sinkender Zinsen, und das war ja letzten Endes 24 durchgehend ein Thema, kriegt dann auch der Goldpreis wieder Luft. Aber der ist ja im Prinzip von einem relativ soliden Niveau dann nochmal über den Verlauf des Jahres 24 über 30% nach oben gelaufen. Das heißt, ich würde sogar fast Gold als die größte Überraschung bezeichnen. Und vielleicht noch mit einem kleinen Schlenker zu dem, was Sie vorher sagten, warum haben wir keine, wir haben aber nicht alle Bitcoins gekauft, dann wären wir dieses Jahr 130%, oder 24, 130% vorne gewesen.
Genau, kommen wir gleich noch drauf, ja.
Ja, okay. Aber das sind, das ist genau der Punkt, dass man ja immer sagen muss, an den Finanzmärkten und die Anlagen haben halt damit zu tun, je riskanter eine Anlage ist, desto höheres Ertragspotenzial habe ich auch, aber eben natürlich auch auf der anderen Seite das Risiko. Und ja, also Gold, wie gesagt, würde ich als eines herausheben und das nach dem starken Jahr, wie Sie es richtig angesprochen haben, 23 war ja schon ein sehr gutes Aktienjahr. Da haben wir auch schon gesprochen über die große, über die großen, über die Magnificent Seven und über die massive Dynamik, die hinter den Technologieaktien in Amerika steht. Wir hatten damals in 23 noch eine sehr, sehr starke Zweiteilung des Marktes, wo praktisch nur der Technologiemarkt gelaufen ist. Und das hat sich in 24 noch so ein bisschen dann auch auf den breiteren Markt ausgeweitet. Das ist für mich eigentlich die größte Überraschung, dass Aktien in 24 nochmal nach diesem extrem starken Jahr 23 so gut gelaufen sind.
Ja, wenn man auf diese Grafik schaut, dann weinen vielleicht viele nicht unbedingt, weil sie jetzt keinen Bitcoin hatten, sondern weil sie sich dem Festgeld verschrieben haben, 2024, also so ein typisch deutsches Phänomen. Ein Großteil der deutschen Einlagen liegt ja auf Girokonten oder auf Festgeldern. Jetzt gab es ja zum letzten Jahr zum ersten Mal wieder mit Ende 2023, Anfang 2024 Zinsen. Nennenswerte Zinsen, Realzinsen zwar keine, weil die Inflation ja auch noch relativ hoch war. Wenn man die Tabelle von oben nach unten liest, dann waren ja Festgelder trotz ihrer Zinsen von 3, 4% trotzdem wieder eine der schlechtesten Anlagemöglichkeiten.
Ja, das ist in der Tat so. Das ist eben auch der Punkt, dass man sagt, ja, Festgeld, man legt das Geld auf die Bank und wenn dann nominal eine Rendite draufsteht, dann heißt das noch lange nicht, dass man damit sein Kapital tatsächlich auch bewahrt hat, weil, wie Sie richtig sagen, eigentlich die reale Verzinsung natürlich zählt. Man muss die Inflation in Anrechnung bringen. Und da ist es einfach so, dass andere Anlageklassen das normalerweise eher schaffen als ein Festgeld. Dazu muss man aber auch sagen, eine Komponente kommt da noch mit rein, das ist nämlich der Anlagehorizont. Wie lange kann ich überhaupt auf mein Geld verzichten? Und wenn ich jetzt sage, ich kann gar nicht so lange auf mein Geld verzichten, weil ich beispielsweise in einem halben Jahr ein Haus kaufen möchte oder die
Ja.
Liquidität für irgendwas anderes brauche, dann ist es natürlich auch eine Frage, kann ich dann überhaupt das Geld sinnvoll in wesentlich ertragreichere Assetklassen investieren, beispielsweise in Aktien? Ja, wir wissen, dass die durchschnittliche Gesamtrendite von Aktienportfolios auf lange Sicht über einen dicken Daumen bei 7% ungefähr liegt. Das heißt, das ist eigentlich eine tolle Anlageform, die eigentlich das Festgeld schlägt und die auch jetzt mal abgesehen von extremen Inflationsausreißern normalerweise positive Renditen produziert und auch einen Inflationsschutz ja tatsächlich darstellt. Nur diese Aktien sind eben ein Anlageinstrument, das über die lange Frist gedacht ist. Und wir wissen auch, dass Aktien natürlich in der kurzen Frist entsprechend auch mal Verluste ausweisen
Schwankungen.
können. Deshalb muss man die Anlageperspektive in diese Betrachtung mit einbeziehen.
Ja, sehr, sehr guter Punkt und auch sehr wichtig, genauso wie das Thema Diversifikation, also Streuung. Wir werden nachher noch auch darauf eingehen, wie schaut beispielsweise so ein optimales Portfolio 2025 aus. Aber bleiben wir noch mal kurz beim Festgeld. Ich habe in den letzten 2 Jahren, auch nach dem sehr schwierigen 2022 mit Ukraine-Konflikt und Aufkommen der Inflation, wo ja niemand so genau wusste, wann verzieht sich jetzt der Nebel und die dunklen Wolken, da habe ich vielen Kunden auch geraten, nicht all in zu gehen, sondern einen Teil des Geldes bewusst noch auf dem Festgeld zu lassen oder in Cash zu lassen. Der ein oder andere sitzt dort immer noch und hat vielleicht eine zu geringe Investitionsquote. Festgeld sehe ich nach wie vor und vielleicht jetzt auch zunehmend wieder interessant, jetzt nicht von der Zinsseite her, sondern allein aus den Gesichtspunkten des Timings. Wie stehen Sie zu der Aussage?
Also es ist mit Sicherheit immer vernünftig, wenn große Veränderungen anstehen, auch ein bisschen Pulver trocken zu halten, ja, um eventuell auch zum Beispiel von Rücksetzern zu profitieren und um dann auch wieder investieren zu können oder vielleicht auch mal einfach eine erwartbare Phase hoher Volatilität auszusitzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wir sind jetzt unterhalten uns jetzt hier am 15. Januar. Am 20. Januar kommt die neue US-Regierung, vor allem der neue US-Präsident, ins Amt. Und das könnte durchaus disruptiv werden. Ich bin durchaus der Meinung, dass das Potenzial besteht, dass die Finanzmärkte auch die möglichen Auswirkungen einer Trump-Präsidentschaft zurzeit noch unterschätzen. Und wenn man dann zum Beispiel sagt, man parkt sozusagen einen Teil seines liquiden Vermögens im Festgeldkonto, um dann, wenn sich das Ganze beruhigt und klar ist, in welche Richtung die Reise geht. Also die große Unsicherheit besteht ja immer, wenn im Prinzip Politikmaßnahmen noch nicht beschlossen sind, noch nicht umgesetzt sind oder noch gar nicht bekannt gegeben sind, so wie jetzt im Moment. Und dann hat man im Grunde die Möglichkeit, sofort wieder in den Markt hineinzugehen und vielleicht zu einem günstigen Zeitpunkt dann auch zu kaufen. Das sollte man natürlich diese Funktion auch eines Festgeldkontos praktisch als Parkplatz, um in unsicherer Zeit Liquidität auf der Seite zu haben, nicht unterschätzen.
Sehr schön, vielen Dank. Kommen wir mal zum Festgeld, also vom letzten Platz auf den ersten Platz und reden wir mal ein paar Takte über Kryptowährungen. Also viele, die heute zuhören, wissen gar nicht so recht, um was es da vielleicht geht. Manche behaupten, verstanden zu haben, wie das Ganze funktioniert, wie ein Bitcoin funktioniert. Fest steht ja letztendlich, dass man, glaube ich, bis heute gar nicht weiß, wer der Erfinder des Bitcoins ist. Wenn man dann die Zahlen anschaut, also wenn man über Marktkapitalisierung und vermeintlichen Wert, also ich spreche jetzt über Wert, wobei Wert und Preis ja immer zweierlei Betrachtungsweise sind. Wenn man dann die Marktkapitalisierung von Bitcoins anschaut, dann liegen wir bei 2 Billionen, also fast so viel Wert wie die gesamte deutsche Wirtschaft oder der DAX. Wie erklären Sie sich so ein Phänomen, dass eine neue Anlageklasse jetzt entstanden ist, die mittlerweile ja über 3 Billionen an Geld eingesammelt hat? Und wenn ich da ein paar Namen lese, wie beispielsweise Dogecoin, der eine Marktkapitalisierung hat von 54 Milliarden, also so viel Wert wie eine Volkswagen, oder wenn ich dann in Börse Online solche Nachrichten wie heute wieder über den Ticker bekomme, 410% plus pro Jahr, wie soll ich denn da einen 20-jährigen jungen Sparer dazu bringen, dass er noch einen Aktienfonds bei mir kauft?
Ja, also der 20-jährige Sparer hat dann vielleicht auch noch nicht so viele Episoden mitbekommen, wo das Ganze auch mal wieder in die andere Richtung läuft. Denn das ist ja immer das Phänomen, dass wir das hohe Ertrag immer auch mit hohem Risiko verbunden ist. Das ist einfach eine Wahrheit in den Finanzmärkten und in der Kapitalanlage, die sich immer, immer wieder bewahrheitet. Und wenn Sie sagen, Herr Eberhard, dass manche Leute behaupten, Bitcoin verstanden zu haben oder Kryptowährungen verstanden zu haben, dann kann ich Ihnen nur sagen, ich gehöre nicht dazu. Ich habe sie nicht verstanden. Und ich kann Ihnen bis heute nicht sagen, mir hat es doch bisher ehrlich gesagt keiner erklären können, wo der Wert einer Einheit Bitcoin, einer Kryptowährung ist. Ich glaube, dass der Grund für die Wertsteigerung schlicht und ergreifend die Knappheit ist. Ja, das ist ein knappes Gut, das ist erzeugt worden. Ich glaube aber, dass es tatsächlich keine echte Werthaltigkeit dahinter gibt, bis mir jedenfalls jemand erklärt, worin der Sinn dieser Kryptoassets besteht. Und ich glaube, dass ich mit diesem Zweifel, den ich da habe, nicht ganz alleine bin. Weil, wenn man sich mal anschaut, ja, der alleine Bitcoin ist im letzten Jahr um 130% im Wert gestiegen, aber es hat in den letzten 7 Jahren auch schon 5-mal alleine Episoden gegeben, wo der Bitcoin-Preis um mehr als 50% gefallen ist. Das heißt, irgendwer zahlt da auch die Zeche. Viele Menschen profitieren davon und sagen so, ja, wenn jetzt einer Bitcoin gekauft hat vor ein paar Jahren und dann hat sich der Preis vervielfacht. Aber inzwischen gibt es natürlich auch einige, die da massiv schon dran verloren haben. Irgendwer muss ja dabei gewesen sein bei diesen radikalen Stürzen um jeweils 50% und mehr.
Genau, ich habe hier ja einen Chart auch eingeblendet, wo man die sogenannten Drawdowns oder Korrekturen hier sieht. Und damals war vielleicht auch bei den ersten Korrekturen die Fallhöhe nicht so hoch. Heute reden wir ja über einen Kurs von 100.000 US-Dollar, wo der Bitcoin erreicht hat. Und wenn ich da 50% abgebe von meinem vermeintlich schönen Buchwert, dann sind es halt keine 5.000 mehr, sondern vielleicht 50.000, die innerhalb von wenigen Tagen oder Stunden weg sein können.
Genau, einmal das und dann ist es natürlich auch so, dass wahrscheinlich dann, wenn da 50% verloren werden innerhalb kürzester Zeit, und Sie sehen ja auch an dem Chart, den Sie zeigen, dass die Drawdowns, dass dann auch die Abstürze relativ schnell passieren und dass dann eventuell die Investoren auch gar nicht mehr rechtzeitig zum Ausgang kommen. Und dann werden einige dabei sein, die nicht vorher, die vielleicht dann keinen Gewinn mehr drauf haben, sondern die vielleicht, wenn wir jetzt mal sagen, der Kurs fällt, nur um das mal in eine vergleichbare Größenordnung zu bringen, von 100 auf 50, dann werden nicht alle diejenigen sein, die bei 50 oder drunter gekauft haben, sondern da wird es auch welche geben, die bei 70 oder 80 gekauft haben und die dann echtes Geld verlieren. Also das ist schon ein Punkt. Die eigentlich interessante Frage finde ich immer, Sie haben es ja auch in der Anmoderation Ihrer Frage schon formuliert. Sie haben von Kryptowährungen gesprochen. Ich glaube zum Beispiel, ich bin ja Volkswirt und ich sage mal, so eine Währung, die ist ja an bestimmte Voraussetzungen gebunden. Da steht in den Lehrbüchern immer, die muss zur Transaktion
Geeignet sein, ja.
weiter, Wertaufbewahrung und so weiter und so weiter. Und ich glaube eben, dass Krypto diese Währungsfunktionen überhaupt gar nicht erfüllt, jedenfalls nicht alle. Das mag sich eventuell ändern. Ich glaube aber auch, dass zum Beispiel sollte Krypto wirklich eine Währung werden, dass sie dann stärker reguliert werden muss, einfach um die Transparenz auch für die Nutzer zu schaffen. Ja, weil in eine Währung braucht man natürlich auch Vertrauen. Und es ist auch kein Wunder, wenn man sich überhaupt fragt, warum ist dieser ganze Krypto-Hype überhaupt in den letzten Jahren entstanden? Das ist natürlich die Zeit auch gewesen, in der die Zentralbanken so ein bisschen aus ihrem klassischen Rollenverständnis herausgetreten sind. Also Krypto ist ja weitgehend ein Phänomen, das so um die Finanzkrise herum überhaupt entstanden ist und dann danach groß geworden ist. Und es ist groß geworden, als die Zentralbanken mit ihren gewaltigen Quantitative Easing-Programmen, mit ihren Anleihekaufprogrammen im Prinzip die Frage aufgeworfen haben, ob die klassischen von Zentralbanken emittierten Währungen für immer Bestand haben werden. Und da war es natürlich dann relativ leicht, den Krypto-Apologeten zu glauben und zu sagen, ja, es wird irgendwann eine andere Währung diesen Platz einnehmen und das wird Krypto sein. Ja? Und da waren dann viele bereit, das zu glauben. Aber ich glaube, diesen Kontext muss man herstellen, zu sagen, wie konnte Krypto überhaupt so erfolgreich werden? Wie konnten so viele Menschen es glauben, obwohl es eben so viele gar nicht versteht, mich eingeschlossen? Ja? Das hat damit zu tun, dass auch viele angefangen haben zu zweifeln an diesem Fiat-Money-System, also als praktisch Geld, das ohne Absicherung, beispielsweise durch Goldbindung, von den Zentralbanken kreiert wird.
Ja, es bleibt spannend in dem Segment. In der Tat, wir haben ja am Anfang waren es, glaube ich, so knapp über 20 Kryptowährungen. Mittlerweile sind es über 10.000, habe ich wahrgenommen. Einige sind verschwunden, auch einige Plattformen sind verschwunden. In Amerika merkt man ja nochmal einen anderen Trend. Wir werden nachher auch ein bisschen über die Politik sprechen, wie in Deutschland. Da sind ja auch sogenannte Krypto-ETFs eingeführt worden, also von BlackRock beispielsweise, also in ETFs sind ja da mittlerweile knapp 5% aller Bitcoins versammelt. War das eigentlich eine Notwendigkeit dann, weil die Nachfrage so stark war, dass die großen Player damit einsteigen? Oder ist es eher das unternehmerische oder politische Kalkül einzelner handelnder Personen wie Elon Musk und Donald Trump an der Stelle?
Also mein Eindruck ist, dass da ganz viele getrieben waren und geglaubt haben, sie müssten das jetzt auch anbieten, ohne dass da echte Überzeugung dahinter stand. Ich kann das nicht für alle natürlich verallgemeinern, aber das war ganz stark mein Eindruck. Und ja, jetzt natürlich dann da gab es natürlich auch noch mal eine entsprechende Bewegung, als jetzt die Äußerungen von Trump und Musk in die Richtung kamen, dass man da im Grunde Kryptowährungen nochmal veredelt hat und sie durch eigene Statements aufgewertet hat. Aber ich glaube, dass gerade die großen Asset Manager, von denen Sie ja gesprochen haben, Krypto-ETFs und so weiter, die von den großen Asset Managern dann auch aufgelegt worden sind, teilweise nach langem Zögern, teilweise nach langer Verweigerung, wo man gesagt hat, nee, mit dem Zeug wollen wir nichts zu tun, das verstehen wir einfach nicht. Und wir glauben nicht, dass es einen intrinsischen Wert hat und wir glauben nicht, dass es eine Asset-Klasse ist. Man hat es lange abgelehnt und wurde dann aber doch vom Markt mehr oder weniger dazu gezwungen, weil die Nachfrage da war. Und die will man da befriedigen, da will man da nicht außen vor stehen. Aber dass das jetzt, und wie gesagt, die letzte Weiterung, der letzte Exzess, der dann oben drauf kam, war dann eben dass letzten Endes Trump und Musk sich dafür positiv ausgesprochen haben und in der allgemeinen, ja, auch so ein bisschen dieser Veränderung, die man auf sich zukommen sah, jetzt durch diese neue Regierung, die da ins Amt kommt am nächsten Montag, hat das dann wahrscheinlich nochmal zu einem weiteren Kurssprung geführt.
Ja, vielen Dank. Jetzt hatten wir ja ein paar Takte über Kryptowährungen und diese fulminante Rallye verloren. Ich habe hier einen Chart eingeblendet, wo es nochmal um ein paar andere Werte geht, nämlich zurück zum Aktienmarkt, also wo auch ein reales Unternehmen dahinter steht. Aber auch hier hat der eine oder andere das Gefühl, dass der Preis, den man heute für eine Aktie bezahlt, sich doch im letzten Jahr sehr, sehr stark entkoppelt hat vom realen Wert, der dahinter steckt. Costolani hat mal gesagt, Aktien sind wie so ein Hund, die laufen manchmal ein paar Meter voraus, dann sind sie wieder hinten dran, bis sie sich im Medium irgendwo im Median einpendeln und auch den tatsächlichen Unternehmenswert und die Erwartungen ans Unternehmen letztendlich dann auch wieder wiedergeben. Wie sehen Sie die Entwicklung dieser Big Seven oder Big Three oder wie man es auch nennt, in den letzten 2, 3 Jahren? Also Nvidia beispielsweise, glaube ich, ja 400, 500% innerhalb kürzester Zeit. Da reibt sich natürlich auch jeder die Augen und sagt, ja, wie passiert denn sowas?
Ja, ich glaube, dass so etwas passiert, wenn tatsächlich Technologiesprünge anstehen. Und Technologie, wenn man das beispielsweise mal vergleicht mit der Einführung des Internet in der ersten Hälfte der 90er Jahre, Entschuldigung, dann hat es eine ganze Reihe von Jahren gedauert, bis die Folgen tatsächlich sich voll ausgewirkt haben, aber weniger als eine Dekade auf jeden Fall. Und dann hatten wir Ende der 90er und Anfang der 2000er Jahre sehr viele internetbasierte, onlinebasierte Geschäftsmodelle. Und man musste im Prinzip damals eine Firma gründen und irgendwas mit Internet oder irgendwas mit
Aufschreiben,
Online in den
genau.
Titel schreiben. Und dann wurde diese Aktie gehypt und sie wurde durch die Decke geschossen, auch wenn dieses Unternehmen noch keinen einzigen Dollar, keinen einzigen Euro, den es damals ja ganz neu gab, verdient hatte und dies auch auf Jahre auf Sicht nicht tun würde. Der Punkt ist, dass die heutige Technologieentwicklung, der Technologiewerte, auch der Magnificent Seven, die Sie ansprechen, oder auch einer kleineren Gruppe, darauf zurückzuführen ist, dass die Nutzung von neuer Technologie ganz konkret schon greifbar ist. Viele der online-basierten Geschäftsmodelle der frühen 2000er, die haben überhaupt kein Geld verdienen können.
Ja.
Aber das, was wir im Moment sehen, nämlich die Anwendung, erstmal die Bereitstellung der Infrastruktur für künstliche Intelligenz und dann natürlich auch die Nutzung, die sich daraus ergibt. Die Produktivitätsgewinne aus künstlicher Intelligenz sind für Anleger so evident, dass sie bereit sind, daran zu glauben, dass jedes Unternehmen künstliche Intelligenz wird haben wollen in der Zukunft.
Ja,
Und sei
ja.
es Und sei es auch nur Textilbetrieb, also Old Economy, noch was in der Buchhaltung oder man kann in jedem Modell, kann man sich im Prinzip vorstellen, künstliche Intelligenz von autonomem Fahren bis hin zu allen möglichen Geschäftsmodellen. Und es ist so greifbar für Anleger, dass man sagen, wer dort in diesem Bereich sitzt und eventuell sogar noch die Infrastruktur, Sie haben Nvidia genannt, die natürlich mit den mit ihren Karten, mit ihren Grafikkarten da im Grunde die einen extrem wichtigen Baustein liefern, um in diesem ganzen Bereich tätig zu werden. Da ist einfach für Anleger sofort sichtbar, das ist eine Goldgrube. Das ist und genau das sehen wir auch in den Bewertungen eingepreist und wiedergespiegelt. Und ich glaube tatsächlich auch, dass dieser Trend noch eine ganze Weile weiterlaufen wird. Ich glaube nicht, dass wir ja da jetzt schon unmittelbar am Ende stehen, selbst wenn natürlich, Sie haben ja vollkommen recht, die Bewertungen sind im Vergleich zu dem, was wir früher an traditionellen Bewertungsmaßstäben hatten oder auch was wir, wenn Sie den 20-, 25-jährigen Durchschnitt anlegen, deutlich, deutlich drüber. Aber dass das trotzdem noch eine Weile weiterlaufen wird. Ich frage mich bei den Technologieunternehmen eher, und das ist so ein bisschen eine Anschlussfrage dann, kann das eventuell überspringen von den Big Caps, von diesen ganz großen Unternehmen, die hauptsächlich die Infrastruktur für KI selbst hergestellt haben? Das sind die, also die machen KI Und geht es irgendwann dann vielleicht über in die Bereiche, in denen dann KI installiert ist und die das dann anwenden und die dann im Anschluss in einer zweiten Stufe die großen Produktivitätsfortschritte haben? Das heißt, es wird wahrscheinlich sowas wie ein Hineinsickern von KI-Anwendung in ganz weite Bereiche der Volkswirtschaft geben. Und dort werden in unterschiedlichem Maße dann neue Produktivitätsfortschritte gehoben, die sich dann entsprechend in Margen und in den Kursschätzungen, in den Gewinnschätzungen zunächst mal und dann später auch in den Preisen der Unternehmen widerspiegeln. Was ich damit sagen will, ist, wir haben jetzt im Grunde eine kleine Gruppe von Leadern, von Anführern dieses Trends gesehen. Und das ist auch noch nicht, wie ich es gesagt habe, das ist wahrscheinlich auch noch nicht ganz zu Ende. Wir werden aber vermutlich eine deutliche Ausweitung dieses Booms, dieser neuen Technologierevolution, die künstliche Intelligenz ohne weiteres ist, auch in anderen Bereichen der Märkte sehen. Und dieses starke Auseinanderlaufen zwischen Technologie Big Cap auf der einen Seite und dem breiten Markt und den breiten Indizes, wie wir es gerade in den USA gesehen haben, andererseits, das wird sich vermutlich in den nächsten Jahren doch stärker angleichen.
Ich habe vor ein paar Wochen mal einen Bericht gelesen über die Übernahmen der großen Techs im Bereich der kleinen Unternehmen. Also es gab ja mal eine Zeit, wo jeder Nokia-Telefon hatte. Glauben Sie, dass den Großen überhaupt noch jemand das Wasser reichen kann in den nächsten Jahren? Also Apple und Nvidia und Microsoft und Alphabet, die sind ja auch von ihren Geschäftsmodellen heute weitaus breiter aufgestellt. Amazon dachte man immer letztendlich, die verdienen ihr Geld nur mit Online-Verkäufen, dabei machen sie Cloud-Services und sind wahrscheinlich in 100 anderen Online-Diensten auch noch vertreten. Wie sehen Sie denn die Gefahr, dass so ein Riese, der da jetzt oben dran steht, nach Marktkapitalisierung irgendwie komplett in der Versenkung verschwindet? Also Zerschlagung ist vielleicht auch nochmal so ein Thema. Wir hatten ja in Amerika jetzt die Diskussion, was Alphabet anbelangt, was dann natürlich auch den einen oder anderen Anleger betreffen könnte.
Ja, das ist immer ein Thema. Das vielleicht sogar auch mal was Sie gerade zuletzt gesagt haben, ich mal zuerst nehmen, nämlich, und das ist aber, hat ja mit Regulierung zu tun. Das ist die Frage, werden Unternehmen irgendwann so groß, dass dann auch der Wunsch besteht, das Geschäftsmodell zu zerlegen oder vielleicht an regulatorisch stärker einzuhegen? Wir sehen jetzt gerade die Spekulation um Musk und TikTok und ähnliche Dinge, die ja auch letzten Endes regulatorische Fragen sind und die auch innerhalb der Technologiebranche disruptiv wirken. Aber natürlich ist es so, die Frage, ob ein Unternehmen immer Bestand hat und immer zu den Leadern gehört. Es gibt sowas wie Lebenszyklen auch für Unternehmen. Und Sie haben das Beispiel Nokia erwähnt. Da hat man sich wahrscheinlich auch zu spät dann in Richtung bewegt, als es zum Beispiel, als die Smartphones schon längst erfunden waren. Und man hat sich bei Nokia immer noch mehr oder weniger auf dem alten Erfolg ausgeruht und darin gesonnt. Das sind letzten Endes dann auch Managementfehler. Das heißt, wenn solche Abbrüche dann vom Gipfel einer Technologieführerschaft, das geht dann teilweise relativ schnell, dass diese Unternehmen dann auch von der Bildfläche verschwinden. Ich glaube, dass die Menschen, also das ist sehr verallgemeinert gesprochen, aber generell Menschen, die am Top-Management eines solchen Technologieunternehmens stehen, die es vielleicht teilweise auch selbst gegründet haben, wie es bei Bezos Amazon ja der Fall ist. Und dann schaut man sehr, sehr genau hin, wie entwickelt sich das Umfeld für mein Baby und wie kann ich eventuell weitere Bereiche der Technologie nutzen. Ich glaube, dass diese Menschen dazu tendieren, einfach auch die Möglichkeiten von technologischen Veränderungen zu sehen. Also Beispiel Elon Musk, man mag von ihm halten, was man will, ist da sicherlich genial. Das ist ein Beispiel dafür von unglaublichem unternehmerischen Geist, der auch da drin steht, und natürlich von unglaublichem Verständnis auch für technologische Möglichkeiten. Das kann man anerkennen, das muss man, glaube ich, auch anerkennen. Und deshalb glaube ich schon, dass diese Unternehmen, die dort sind und die auch die Möglichkeit haben, weil anders als in den frühen 2000ern sind diese Unternehmen ja auch unfassbar cashreich. Die sitzen auf deutlichen Cashreserven und können auch sofort rechts und links und oben und unten investieren, wenn sie sehen, Sie haben es angesprochen, wie viele Unternehmen haben Zukäufe gemacht in Unternehmen mittlerer Größe, die dann verschwunden sind und aufgegangen in diesen großen Playern. Wenn dort Opportunitäten gesehen werden, dann erlauben diese Cashreserven da auch schnell zuzuschlagen. Das spricht für mich alles dafür, dass die Führungspositionen, die solche Unternehmen heute in der technologischen Welt haben, eher geneigt sind, auch so zu bleiben. Über, ich sage, nichts ist für die Ewigkeit, ja, aber über die nächsten Jahre vermutlich, wenn wir die einigermaßen rational hier mal so als Perspektive festsetzen, dass wir da wahrscheinlich die großen Player, die wir heute sehen, mit ihren sehr stark differenzierten und damit gut aufgestellten Geschäftsmodellen, dass wir die in ein paar Jahren da auch noch sehen.
Ja, ja. Sie haben vorher kurz den Begriff verwendet, Anschluss verpasst. Jetzt blende ich meine Folie ein, der größten deutschen Unternehmen nach Marktkapitalisierung. Der DAX besteht ja aus 40 Unternehmen nach Marktkapitalisierung gelistet. Da findet sich auf Platz 1 SAP, was ja auch zu den Top 50 der Welt immer noch dazugehört. Aber dahinter gerade so das Thema Automobilindustrie, wenn Sie da vielleicht 2, 3 Takte dazu sagen. Wir haben da einen Haufen Herausforderungen in dem Bereich in Deutschland.
Ja, das ist natürlich eine, auch ein ganz klarer Punkt. Übrigens auch, wir haben ja von Differenzierung auch gesprochen, Werte, die extrem stark gelaufen sind in Amerika und Werte, die weit zurückgefallen sind, der breite Markt, der weit zurückgeblieben ist dahinter. Ein ähnliches Phänomen sehen wir in Europa auch. Da haben wir ja auch Aktien, die phänomenal gelaufen sind und der breite Markt ist zurückgeblieben. Im letzten Jahr irrsinnige Performance des DAX, trotz des Zustands der deutschen Wirtschaft. Der MDAX, der die Wirtschaft viel eher abbildet als der DAX 40, hat dagegen lausig performt. Ja? Man sieht diese Spaltung sehr stark und das bricht natürlich auch dann runter auf Unternehmen wie SAP, die durchaus ein Global Leader sind in Business-Anwendungssoftware und dort auch davon profitiert haben, dass ganz viele Unternehmen diese Produkte nachgefragt haben. Das ist dann eben entkoppelt von einer konjunkturellen und strukturellen Schwäche der Volkswirtschaft in Deutschland. Ganz anders die Automobilindustrie, die von diesen Wellen, nämlich von strukturellen Problemen, voll getroffen wurde. Das strukturelle Problem ist ganz einfach. Es gab in Deutschland einfach eine viel zu lange Förderung der Dieseltechnologie. Das war politisch gewünscht und das hat man halt auch gemacht und hat damit natürlich auch die Innovationskraft der Unternehmen ein Stück weit in die falsche Richtung gelenkt. Beispielsweise in die eine Richtung, wie wir wissen, beim Dieselskandal ist es offenbar geworden, nämlich Dieseltechnologie unter jeder Voraussetzung auch erfolgreich und zu machen und als abgasarm dann auch zu verkaufen oder als besonders umweltfreundlich. Statt die Entwicklung von beispielsweise Elektrofahrzeugen oder Hybridfahrzeugen oder was auch immer man hätte machen können, zu fördern oder wenn es denn so sein will, auch von Wasserstofffahrzeugen. Was ja auch, wo ja zum Beispiel gerade Daimler auch eine führende Rolle hatte, bis das Ganze eingestellt worden ist. Was ich sagen will, strukturelle Probleme. Dazu kommen konjunkturelle Probleme, die darauf zurückzuführen sind, dass Hauptabnehmermärkte nicht mehr so laufen. Einer der ganz großen Märkte, wo auch beispielsweise die großen Autohersteller in Deutschland, BMW, Mercedes, Volkswagen, ein Drittel, teilweise bis zu 40% ihrer Fahrzeuge verkaufen, ist China. Das ist ein Markt, der im Moment große Probleme hat, wo die Gesamtnachfrage schwächelt. Und die Chinesen natürlich auch durch ihre massive Ausweitung der Elektrofahrzeugproduktion versuchen, diese Fahrzeuge jetzt, die sie zu Hause gar nicht verkaufen können, sogar noch in unseren Markt zu drücken. Mit anderen Worten, die deutschen Hersteller kriegen doppelten Gegenwind. Erstens, die Chinesen kaufen nicht mehr so viele deutsche Autos wie vorher, sondern die Chinesen versuchen jetzt sogar noch den Markt hier zu erobern und die chinesischen Fahrzeuge mit ganz anderen Preisen, deutlich günstigeren Preisen und inzwischen auch sehr guter Qualität übrigens, in den deutschen Markt zu drücken. Und das ist eine Konstellation, die praktisch so eine Kombination aus strukturellem und konjunkturellem Problem ist. Und das könnte nicht gegensätzlicher sein als zu einem Unternehmen wie SAP, das eben in einer, per se, also fast schon der per Definition globalisierten Branche, nämlich Anwendungssoftware für Unternehmen, sehr erfolgreich unterwegs ist und diese ganzen Probleme, die die Automobilindustrie hat, überhaupt gar nicht kennt. Ja, und insofern erklärt sich dann eben auch die unterschiedliche Performance dieser Aktien.
Sie haben vorher ja auch gesprochen über, oder wir sprechen gerade über SAP, was ja auch anteilsmäßig ein großes Gewicht am DAX hat. Ich glaube 15 oder 17% In Amerika konzentriert sich ja ein Großteil der Marktkapitalisierung, also so ein hoher Anteil wie noch nie, knapp 40% auf die oberen 10 Unternehmen. Und damit steigt und fällt ja so ein Index wie der Standard & Poor's 500 nicht, weil jetzt das Unternehmen 500 gut oder schlecht läuft, sondern das alles hängt ja davon ab, wie die nächsten Quartalsergebnisse von Nvidia, Amazon und Co. so quasi sind. Also ich habe neulich spaßeshalber zu einem Kunden gesagt, wir müssen uns eher künftig die Quartalsergebnisse und Präsentationen der Big Techs anschauen, wie auf die Sitzung der Notenbank zu warten, weil da schauen Marktteilnehmer gerade eher drauf, wie was auf der Zinsseite passiert. Wie schätzen Sie diese Chance ein? Also zum einen waren ja diese Tech-Werte genau der Grund, dass wir heute da stehen, wo wir stehen. Aber wie sehen Sie auch die Gefahr eines Rückschlages, beziehungsweise wenn der Rückschlag kommt, dann kommt er wahrscheinlich aus der Seite, dass irgendwann mal das Ergebnis eines Unternehmens halt nicht mehr so gut läuft, wie die Analysten das vielleicht gerne hätten.
Ja, keine Frage. Das ist auf jeden Fall ein großes Risiko, denn natürlich wachsen auch da die Bäume nicht in den Himmel und natürlich gibt es da auch mal die Gefahr von Rückschlägen. Ja, wenn man sich daran gewöhnt, dass immer die Zuwächse so sind, wie sie in der jüngeren Vergangenheit gewesen sind. Und wie gesagt, gerade in den letzten Jahren ist KI in aller Munde gewesen und im Grunde the only game. Klar, wenn das irgendwann mal nicht mehr so ist, dann kann das auch mal ganz schnell in die andere Richtung gehen. Dessen sollte man sich auf jeden Fall bewusst sein. Das schätze ich schon als veritables Risiko ein, dass sich Anleger regelrecht an solche exorbitanten Zuwächse gewöhnen. Und es gibt nun mal, wie ich es schon gesagt habe, es gibt Lebenszyklen von Unternehmen, aber es gibt auch Lebenszyklen von Produkten und es gibt auch irgendwann mal ausgereizte Geschichten, das muss man auch sagen, wo man dann einfach sagt, das ist jetzt im Grunde der Kulminationspunkt und viel weiter wird es da nicht gehen. Oder man kennt das Gesetz vom abnehmenden Grenznutzen, wo dann einfach die Kurve flacher verläuft.
Ja.
Das ist ein Risiko. Nichtsdestotrotz, ich wollte noch einen Satz sagen zu der Einschätzung, weil Sie sagten, das ist dann wesentlich wichtiger als die Entscheidung der Zentralbanken. Man darf aber gerade bei den Technologiewerten auch nicht unterschätzen, wie wichtig die Zinsen gerade bei den Technologiewerten sind. Weil ja bei den Technologiewerten, das sind per se Wachstumsunternehmen, die profitieren davon, dass sie halt eine starke Wachstumsgeschichte haben. Und das bedeutet aber auch, dass ein großer Teil ihrer Erträge in der Zukunft liegt. Und wenn dann die Zinsen steigen, dann wird ein relativ großer Teil ihrer Erträge, die in die EPS, also die Earnings per Share Betrachtung eingehen, auch mit einem höheren Abzinsungsfaktor versehen. Das heißt, wenn die Zinsen steigen, leiden Wachstumsaktien stärker. Mhm. Deshalb ist es auch gerade für den Bereich der Technologieaktien, / Wachstumsaktien, durchaus relevant, was die Zentralbanken machen, beziehungsweise was an den Zinsmärkten passiert. Das wollte ich nur der Vollständigkeit halber noch dazu sagen, weil das gehört natürlich beides zu einer kompletten Betrachtung.
Ja, vielen Dank. Wir beide kommen ja aus einer Zeit, beziehungsweise waren ja auch in der Zeit schon mit der Börse beschäftigt, wo es mal nicht so rund lief. Sie haben angesprochen 2000 bis 2003, wo der neue Markt geplatzt ist, die Tech-Blase, dann kam 2008 die Finanzkrise. Im schlimmsten Fall hatten Anleger von 2000 bis 2012 kein Geld verdient. Dann kam ja das goldene Zeitalter jetzt, was aktuell immer noch anhält, der DAX über 20.000, der Standard & Poor's über 6.000 Punkte im Durchschnitt, habe ich mal herausgefunden, hat der Standard & Poor's immer so eine Korrektur, also ich sage mal, die Straßenbahn bietet immer im Schnitt so einen 15-prozentigen Rabatt, den haben wir jetzt die letzten beiden Jahre nicht gesehen. Vielleicht kommt er jetzt mit den nächsten Tagen, das bleibt spannend, da will ich auf die nächste Folie eingehen. Wir haben ja jetzt einen neuen und alten Präsidenten in Amerika. Der hat sehr viel Vorschusslorbeeren an den Märkten bekommen. Jetzt achten natürlich, glaube ich, die Marktteilnehmer sehr genau drauf, was denn von seinen Ankündigungen tatsächlich in die Tat umgesetzt wird.
Ja, genau. Und ich denke, dass wir auch dieses Beispiel, dass die Märkte jetzt angefangen haben, durchaus das auch ernst zu nehmen, einzupreisen, was Trump angekündigt hat, das haben wir an den Bondmärkten gesehen. Ne? Als er im Grunde, jeder hat im Grunde jetzt gesehen, wenn Trump die Zölle einführen will, die er gegenüber China angekündigt hat, auch gegenüber anderen Ländern, inklusive beispielsweise auch Europa, dann werden die importierten Güter in Amerika teurer, die Verbraucherpreise dadurch in die Höhe getrieben. Mit anderen Worten, Inflation wird steigen. Wenn Trump die Steuern für Unternehmen senkt, dann kreiert das einen zusätzlichen Konjunkturimpuls bei einer Volkswirtschaft, die ohnehin schon ungefähr am Potenzialwachstum wächst. Das heißt, mit anderen Worten, die Inflation wird zusätzlich angeheizt. Und wenn Trump 11 Millionen illegale Migranten deportieren will, dann werden die dem Arbeitsmarkt entzogen, weil die arbeiten fast alle in den USA, weil die schlicht und ergreifend keine Sicherungssysteme dort haben. Die Leute müssen arbeiten, wenn sie im Land überleben wollen. Die werden dem Arbeitsmarkt entzogen. Das heißt, dadurch werden die Löhne nach oben getrieben. Auch das wirkt inflationär. Genau das preist der Markt jetzt. Das ist einer der entscheidenden Treiber für diesen starken Anstieg der Langfristzinsen, die wir gesehen haben. Dazu, ich hatte von den Steuern gesprochen, die Trump senken möchte. Die Gegenfinanzierung ist ja völlig offen. Das heißt, wenn man sagt, man will die Steuern senken, man wird das auf jeden Fall auch tun. Wie soll das finanziert werden, außer dass das Defizit in den USA weiter nach oben geht? Das heißt, das Schatzamt muss deutlich mehr Anleihen in den Markt bringen und auch das führt dazu, dass dann die Zinsen eher steigen. Genau das haben wir gesehen. Wenn die Zinsen steigen, dann fallen die Kurse. Und damit fängt das im Grunde schon an. Es gibt uns einen Vorgeschmack darauf, was passieren kann, wie viele Gewitter in verschiedenen Assetklassen es noch geben kann, wenn die Maßnahmen von Trump wirklich umgesetzt werden und wenn irgendwann vielleicht auch der Kampf zwischen der Notenbank und dem Präsidenten losgeht, wenn beispielsweise die Inflation tatsächlich stark steigt, aufgrund der Maßnahmen, die Trump jetzt einführt. Die Inflation geht stärker hoch und die Fed sagt, eigentlich wollten wir die Zinsen weiter senken, aber jetzt steigt ja die Inflation. Die können wir jetzt gar nicht senken. Genau. Wir müssen die Zinsen erhöhen. Dann wird es einen Konflikt geben zwischen dem Weißen Haus und der Notenbank. Und im schlimmsten Fall setzt sich dann das Weiße Haus durch. Man kann sich das vorstellen, wie Trump dann in den Konflikt geht mit dem Notenbankchef. Und dann, ganz genau, und dann haben wir nämlich einen Verlust der Glaubwürdigkeit der Zentralbank, wenn praktisch die dann am Gängelband des Weißen Hauses hängt und die Unabhängigkeit in Frage gestellt wird. Das sind riesige Fragen, die die Finanzmärkte jetzt erst anfangen, überhaupt sich anzuschauen und die aber sicherlich durch den weiteren Jahresverlauf eine Riesenbedeutung haben werden. Also meine These wäre, wie gesagt, dass die Finanzmärkte bis heute die Bedeutung, die disruptive Bedeutung dieser Trump-Administration unterschätzen.
Hm. Ist der Ton gerade weg?
Ich hab nicht weitergeredet. Ich höre Sie.
Jetzt, genau. Ja, okay. Ja, Notenbanken und Politik, eigentlich ja, sollten die beide autark voneinander funktionieren und nur im Notfall dann entsprechende Maßnahmen gemeinsam einleiten, so wie ja in den letzten Krisen das ja auch schon manchmal mehr, manchmal weniger erfolgreich getan wurde. Jetzt haben wir ja in der Tat 2 Jahre lang immer auf die Notenbank-Sitzung gewartet, von Monat zu Monat oder Quartal zu Quartal. Mit der Wahl Trumps sind ja ganz andere Themen letzten Endes jetzt in den Vordergrund gerückt. Und ich glaube auch, dass es sehr, sehr spannend wird und dass diese Mischung, auch diese kommunikative Mischung und die Rhetorik, die da verwendet wird, sehr viel Sprengstoff beinhaltet. Natürlich auch in beide Seiten. Ja. Man sollte nicht nur das Negative sehen, sondern logischerweise auch die Chancen und die Möglichkeiten, die er seiner amerikanischen Wirtschaft hier geben will.
Absolut. Ja, das ist wohl richtig. Die Möglichkeiten, aber vor allen Dingen eben, die er der amerikanischen Wirtschaft geben will, wenn das so funktioniert, dann mag das auch für Amerika und vor allen Dingen auch für die Unternehmen gut sein. Und das ist ja auch das, was die Märkte am Anfang so gefeiert haben, dass man gesagt hat, ja, Trump ist im Grunde ein wirtschaftsfreundlicher Präsident und er wird den Unternehmen das Erzielen von Gewinnen eher leichter machen. Aber das muss natürlich für andere Länder nicht das Gleiche heißen. Ja, das kann durchaus eben sein, dass es für andere Länder wesentlich schwieriger wird. Wir haben schon über die Automobilindustrie gesprochen, die ja auch einen wesentlichen Teil ihrer Fahrzeuge in den USA absetzt. Und die werden dann eventuell ihr Heil in der Flucht suchen, nämlich in der Flucht nach Amerika, indem sie hier ihre Kapazitäten abbauen. Und das ist dann natürlich ein für die Wirtschaft in Europa, jetzt im Fall der Automobilindustrie speziell wahrscheinlich für Deutschland, aber auch andere europäische Länder, die Schwerpunkt in der Automobilindustrie haben, eher negativ. Das heißt, ankündigt, auch einseitig positiv für Amerika sein dürften, wenn sie denn überhaupt positiv sind.
Wenn wir gerade bei Amerika sind, dann haben wir hier einen Chart als nächstes, den ich hier mal eingeblendet habe. der so linear nach oben geht wie eigentlich kaum ein anderer, nämlich die Entwicklung der Staatsverschuldung. So, jetzt sind ja Schulden so lange kein Problem, solange noch jemand bereit ist, mir Geld zu leihen, beziehungsweise solange ich auch keinen großen Preis dafür bezahlen muss. Mit der aufkommenden Inflation und der Zinsentwicklung haben ja Staaten mittlerweile das gleiche Problem wie der Häuslebauern, dass sich das Leihen von Geld ja nicht mehr so günstig ableiten lässt wie noch vor 3-4 Jahren.
Absolut. Und das ist auch etwas, was man ganz lange Zeit gesagt hat, solange die USA die Leitwährung emittieren, können sie sich im Grunde so stark verschulden. Das haben wir immer wieder bei den Schuldendeckel-Diskussionen gehabt, ja, bei den Fragen um das Rating. Inzwischen sind aber da erhebliche Fragezeichen angebracht. Das eine ist die schon diskutierte mögliche Konfliktsituation zwischen der Fed und dem Weißen Haus, was letzten Endes dazu führt, dass die Glaubwürdigkeit, die Solidität der Währung überhaupt in Frage gestellt wird. Das wäre sicherlich ein sehr disruptives Ereignis, das ich aber nicht ausschließen kann. Der zweite Punkt ist, dass aus politischen Gründen automatische Käufer, wenn ich das mal so sagen kann, von amerikanischen Staatsanleihen nicht mehr so automatisch in Zukunft diese Staatsanleihen kaufen werden. Denken wir mal an die chinesische Regierung, die bisher einen großen Teil ihrer Währungsreserven, China hat ja gigantische Leistungsbilanzüberschüsse und die da dann entstehenden Überschüsse, die werden halt auch gerne diversifiziert in Währungsreserven. Und China hat gigantische Haltungen in US-Dollar, aber hat die schon reduziert und wird das über die Zukunft auch weiter tun. Und China kann natürlich auch die Frage, wird man weiter als Dollarkäufer zur Verfügung stehen, sehr stark politisch einsetzen, vor allen Dingen in einer immer stärker sich zuspitzenden Auseinandersetzung. Da sind ganz andere Fragen noch, die Fragen von technologischer Führerschaft. Ja, jetzt hat die Biden-Administration, kam auch gerade heute raus, die Meldung, die Lieferung von technologisch sensiblen Teilen nach China stärker nochmal eingeschränkt. Es gibt Auseinandersetzungen um die Straße von Taiwan. Alles Dinge, bei denen China die Frage auch ins Gewicht werfen kann, will man noch amerikanische Bonds kaufen? Und deshalb ist es durchaus eine Frage, ob in Zukunft bei einem starken Anstieg der amerikanischen Verschuldung überhaupt noch genug Käufer da sind und wenn ja, zu welchem Preis? Und der Preis wird im Zweifel eher in die Höhe gehen. Und wenn dann noch, wie gesagt, eine Ratingverschlechterung dazukommt, wenn dann noch ein Konflikt mit der Zentralbank dazukommt, dann ist im Prinzip schon an die Wand gezeichnet, dass die Zinsen auf amerikanische Staatsanleihen deutlich nach oben gehen müssen.
Wir haben ja jetzt in den letzten Tagen eben genau auf der Anleiheseite Nervosität bekommen. Also der Zins, der Preis fürs Geld hat sofort reagiert, auch auf das, was uns vielleicht jetzt ab dem 20. so ins Haus steht, welche Taten dann den Worten letztendlich folgen oder welche Worte zuerst kommen und wie sich die Ereignisse dann ergeben. Aber nochmal für mich zum Verständnis und vielleicht auch für die Zuhörer. Wenn ich hier eine Zahl lese, dass Amerika mittlerweile $1 Billion nur für Zinsen ausgeben muss, also einen großen Teil des Staatshaushaltes, wenn ich Steuern einnehme und die aber sofort wieder allein für die Zinsen meiner Schulden ausgeben muss, dann bleibt doch relativ wenig Spielraum für Infrastruktur oder Maßnahmen, die dann auch dem Volk wieder zugutekommen.
Absolut, das stimmt total. Das ist auch ein großes Problem in Amerika. Das ist auch stark diskutiert worden, weil das ist jetzt das erste Mal, dass im Grunde die Bedienung der Staatsschulden mehr Geld verschlingt als der Verteidigungshaushalt. Man weiß ja auch, dass Amerika seinen Exceptionalism, also seine besondere Stellung in der Welt auch nicht nur, aber auch aus seiner militärischen Stärke herleitet. Und das ist natürlich ein Riesenthema in den USA, dass man plötzlich jetzt im Grunde sagen muss, wir haben uns so stark verschuldet, wir müssen jetzt so viel Geld für die Zinsen aufwenden aus dem Haushalt, dass wir im Grunde ja eventuell in anderen Bereichen sparen müssen, um überhaupt noch die Dinge, die uns wichtig sind, und dazu gehört ganz mit Sicherheit, dass das Militär in den Vereinigten Staaten uns weiter in dem Maße leisten zu können. Also das ist eine Riesenveränderung, die da ansteht und die die Bedienung der Staatsschuld und die Frage, wie groß ist die Zinsposition, die da zu leisten ist, die ist inzwischen auch ein gesellschaftliches Problem geworden. Das stimmt.
Aber ich denke, eine Vielzahl letztendlich versteht das gar nicht. Also wenn man in Deutschland jemand fragt, ja, welche Rolle jetzt ein ausgeglichener Haushalt und eine Ausgabenbegrenzung letztendlich spielt, da denke ich, können 9 von 10 auf der Straße keine Antwort drauf geben. Das sind Themen, denke ich, die auf der Makroebene jeden Tag passieren und die am Ende des Tages im schlimmsten Fall ja dann trotzdem unseren Geldbeutel nur dann betreffen würden, wenn dann der Dollar quasi über die Klippe fällt.
Ja, das ist dann die Konsequenz. Dann bekommen wir es auch hier in Europa zu spüren. Aber natürlich ist das so, dass das Thema der Staatsfinanzen auch eine ganz entscheidende ist, die hier auch in Europa stark thematisiert wird und hier in Deutschland ganz besonders. Denkt man nur an die Diskussion bei uns um die Schuldenbremse. Wir haben hier in Deutschland ja auch anderen europäischen Ländern gerne Vorhaltungen gemacht. Sie hätten viel zu viel Geld ausgegeben. Erinnern wir uns mal an die Griechenlandkrise und was den Griechen alles vorgeworfen wurde oder auch anderen Ländern der europäischen Peripherie, wie es damals so schön hieß, ja. Und wir in Deutschland haben uns immer als die fiskalpolitischen Saubermänner aufgeführt, weil wir eben nahe an einem ausgeglichenen Haushalt waren, an der schwarzen Null eben. Wir sehen ja heute, wozu das geführt hat. Natürlich kann man es einstellen, Geld auszugeben. Natürlich kann man die Gemeinden kaputt sparen. Natürlich kann man auch irgendwann kein Geld mehr investieren in die Infrastruktur und eins der besten Bahnsysteme Europas an die Wand fahren. Und dann kann man sich hinterher stolz hinstellen und sagen: Ja, toll, schaut mal, ich habe einen ausgeglichenen Haushalt. Das ist völlig klar, wenn ich kein Geld mehr ausgebe, dann habe ich irgendwann einen ausgeglichenen Haushalt. Nur ob das gut ist, das ist eine andere Geschichte. Und wenn man dann hinterher sagt, tja, was müssten wir jetzt machen, um das wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen,
Noch mehr
dann
Geld
müssen,
ausgeben.
so sieht's aus, da müssten wir Geld ausgeben. Aber das kriegt man nicht hin aus dem normalen Haushalt, weil das natürlich die Steuereinnahmen nicht leisten können. Und dann muss man eben hergehen und sagen, solche unbeliebten Sachen wie Sondervermögen, das ist ein komischer Begriff, das gebe ich gerne zu, oder eben auch Sonderfonds oder was auch immer aufzumachen. Und dann eben sagen, man muss wieder deutlich mehr investieren. Also das ist ein schwieriges Thema und ich gebe Ihnen völlig recht, Herr Eberhardt, das der Bevölkerung vernünftig klarzumachen, ist ein Buch mit 7 Siegeln. Und jetzt sind wir ja hier im Wahlkampf in Deutschland. Ja, es wird ja bald gewählt und diese Diskussion, die wird mit einer Banalität, mit einer Oberflächlichkeit geführt, dass mir immer regelmäßig die Haare zu Berge stehen, wenn ich irgendwelche Talkshows sehe. Am besten gucke sie mir gar nicht mehr an, weil dann kriege ich Puls. Ja. Das ist eine Diskussion, die wird mit so viel, ja, Banalität und Flachheit und Verallgemeinerung geführt. Wir müssen uns da einfach ein Stück weit ehrlich machen. Wenn wir sagen, im Prinzip, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich unsere Staatsfinanzen uns anschauen und wenn wir das ins Verhältnis setzen zu dem, was wir investiert haben in Infrastruktur, in Digitalisierung, in Bildung, Schulen etc., in viele, viele andere Themen, vom Klimawandel ganz zu schweigen. Und natürlich unsere jetzt anstehenden Herausforderungen im militärischen Bereich. Dann stehen wir fiskalisch kein Stück besser da als die Franzosen oder andere Länder in Europa, die viel höhere Staatsschuldenquoten haben als wir. Nur, dass wir es eben anders gemacht haben. Wir haben vorher gespart und jetzt warten wir uns das Geld auszugeben und tun so, als könnten wir mit dem Sparen weitermachen. Und die Politiker, die uns das erzählen, die lügen wahrscheinlich sich selbst in die Tasche. Ich hoffe, sie glauben es wenigstens selber. Ich glaube es ihnen nicht. Und ich glaube auch, dass viele Wähler so langsam anfangen, Zweifel zu kriegen. Aber Sie haben recht, das ist ein Thema, das lässt sich allgemein der Öffentlichkeit nicht vernünftig nahebringen.
Ja, bräuchte man auch wahrscheinlich nochmal 7 oder 8 Stunden hinten dran, um darüber zu philosophieren.
Vermutlich.
Ja, ich bleibe mal noch, wir haben noch 2 Folien und sind, denke ich, ganz gut in der Zeit. Sie haben vorher China angesprochen als Käufer von Staatsanleihen. Jetzt habe ich mitbekommen, dass China ja auch massiv in Gold investiert hat oder Gold gekauft hat, was sicherlich auch ein Treiber letztendlich des Preises war.
Ja.
Bei all den Problemen, aber natürlich auch Chancen. Wir haben, glaube ich, zusammenfassend künstliche Intelligenz, die Big Seven, die Marktkapitalisierung, die Cashquote dieser Unternehmen, sicherlich auch die Amerika-Lastigkeit. Wir sind in unseren Strategien immer schon eher Amerika-orientiert gewesen, sehen Europa auch im Jahr 2025 nicht als den großen Gewinner, trotz der hohen Bewertungen in Amerika. Aber nochmal ein, zwei Sätze zum Gold. Dient Gold wirklich so als Krisenwährung oder sehen Sie da, wenn die Verschuldung weiter ansteigt, müsste ja eigentlich die Nachfrage nach Gold noch mehr ansteigen?
Ja, das stimmt. Und man darf auch das psychologische Element nicht unterschätzen. Gold gilt als Krisenwährung und deshalb ist es auch eine Krisenwährung. Das ist eine selbsterfüllende Prophezeiung. Es wird gekauft, weil Menschen glauben, dass es ein sicheres Asset ist, das dann auch die nächste Krise übersteht. Man muss nur eines sehen, wenn jetzt das globale Umfeld darin besteht, dass die Zinsen relativ stark steigen und vielleicht sogar die Realzinsen, weil die Inflation vielleicht auch steigt, ein bisschen nach oben krabbelt, aber gar nicht so stark mit. Das heißt, die Realzinsen werden stärker steigen als in der jüngeren Vergangenheit üblich. Dann ist das natürlich auch immer Gegenwind fürs Gold, weil Gold ist letzten Endes ertragslos. Wenn Anleger die Möglichkeit haben, in einer relativ sicheren Anlage, ich spreche jetzt gar nicht unbedingt vom Festgeld, mit dem wir unsere Diskussion hier heute begonnen haben, sondern aber vielleicht auch von relativ sicheren Anleihen, die dann eine hohe Realrendite abwerfen, dann ist das natürlich auch schon eine Alternative zum Gold. Insofern müssen steigende Zinsen eigentlich immer Dämpfer für einen weiter steigenden Goldpreis. Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass in einer Zeit großer Unsicherheit, und das ist dann gerade die Frage, wie hoch ist denn jetzt die Inflation, wie hoch bleibt die Inflation, wie viel Inflation kommt jetzt dazu, natürlich noch kommt dazu durch die Maßnahmen, die Trump machen möchte, dass das eventuell dann auch wieder Gold befördert, weil Gold gilt ja auch als Inflationsschutz, nicht nur als Schutz vor Volatilität. Man mischt Gold normalerweise in einem Portfolio bei, so mit Größenordnung von 5-7%, um Volatilität rauszunehmen. Das ist ja auch eine ganz wichtige Funktion von Gold. Und in einem Jahr, in dem Volatilität ein Thema ist, dafür sorgt alleine schon die neue US-Administration und Inflation eventuell auch wieder ein Thema wird, halte ich unterm Strich die Argumente, die für Gold sprechen, für gravierender. Mit anderen Worten, ich erwarte auch wieder ein Jahr, in dem Gold, sagen wir mal, solide performt, aber nicht so mit 30% plus, wie wir es im letzten Jahr gesehen haben, sondern mit einem Zuwachs, der in deutlich moderateren Größenordnung liegt. Ich erwarte aber nicht, dass Gold jetzt die 30%, die es im letzten Jahr gewonnen hat, gleich wieder verliert.
Sehr schön, vielen Dank. Ich denke, dann haben wir an dieser Stelle eigentlich alle Anlageklassen durch. Was man jetzt noch sieht auf dem Bild, ist so ein schöner Kreis. Also früher gab es mal das 60-40-Portfolio, 60% in Aktien. Für mich eher in amerikanische Aktien wie in europäische, 40% in Anleihen. Wir haben auch gerade über Gold gesprochen. Herr Lück, zum Abschluss, wenn Sie 100.000 Euro anlegen würden, wie wäre Ihre Aufteilung für 2025?
Ja, die wäre tatsächlich auch so, dass ich bei einem großen Anteil in Aktien bleiben würde. Und ich glaube auch, dass im Moment, ich würde vollkommen Ihrer Analyse folgen, auch mit einem Übergewicht in Amerika. Ich glaube auch, dass die Fokussierung, ich habe es ja vorhin schon gesagt, auf die Technologiewerte weitergehen wird. Vielleicht auch mit einer stärkeren Ausweitung jetzt auf Anwenderunternehmen, vielleicht auch kleinere und mittlere Unternehmen stärker einbeziehen, aber insgesamt ein Übergewicht in amerikanischen Aktien und in einem Aktienportfolio, dass ich vielleicht sogar noch einen Schnaps höher setzen würde als 60% generell. Jetzt in diesem Jahr 25, in dem ich eine hohe Volatilität und Gegenwind erwarte, vielleicht eher einen Schnaps geringer als 60%. Anleihen würde ich differenzieren. Da muss man, glaube ich, sagen, ich würde auf jeden Fall lange laufende US-Staatsanleihen meiden. Ich würde, wenn überhaupt, in kürzere Laufzeiten gehen. Und wenn Staatsanleihen, dann eher Europa. Das heißt, andersrum als bei den Aktien, wo ein Übergewicht in Amerika besteht, würde ich es bei den Anleihen genau andersrum machen. Gold, habe ich schon gesagt, mit einer Beimischung von 5-7%. Ich glaube auch, dass nach wie vor ganz, ganz wichtig ist, dass man in alternativen Anlagen unterwegs ist. Da gibt es natürlich im Moment auch, gerade im Bereich der nachhaltigen Energien, gibt es gute Möglichkeiten, beispielsweise Infrastrukturinvestitionen zu tätigen. Auch das sollte eine Beimischung sein, die im Bereich von vielleicht maximal 10% des Portfolios liegt. Dazu gehören auch Private Markets, ja, die auch die immer stärker ins Spiel kommen und die auch ja inzwischen für Privatinvestoren investierbar geworden sind über das ELTIF-Format. sowohl Private Equity als auch Private Debt. Und natürlich darf ein Wort zu Krypto auch nicht fehlen. Ich glaube, dass es einen kleinen Teil des Portfolios gibt, der so das, nennen wir es mal das Spielgeld ist, ja, wo man nicht wirklich böse ist, wenn es verloren geht. Wenn man einen kleinen Teil dieses Portfolios tatsächlich zunächst mal als Cash, als Pulver trocken hält, um bei starken Rückschlägen bei Krypto dann tatsächlich auch mal einen kleinen Teil zu kaufen, in der Hoffnung, dass dann ein exorbitanter Wiederanstieg erfolgt, wie das ja dieser Jojo-Effekt häufiger schon da gewesen ist. Sie hatten den Chart ja vorhin gezeigt, dass man eventuell sogar eine kleine Beimischung, da wäre ich bei 5% oder weniger des Portfolios dann dort auch investiert. Insgesamt sollte man gut investiert, gut diversifiziert bleiben. Und das ist halt auch ein ganz wichtiger Punkt in einem Jahr, das so schwierig zu werden verspricht wie das Jahr 2025 mit all den politischen Veränderungen, die auf der Agenda stehen.
Sehr schön. Sehr guter Abschluss eigentlich, aber ich habe noch genau zwei Fragen mit einer ganz knappen Antwort. Ich sehe momentan oder würde meine Kunden dahingehend beraten, 25, vielleicht sogar noch etwas mehr Prozent in Cash zu halten, weil ich schon glaube, wir werden günstigere Tage sehen. Wir werden den Rücksetzer bekommen, die 15% Gegenargument.
Also ich halte das auch für vernünftig. Ich glaube nur, dass im Moment der Moment noch gar nicht, ja, vielleicht dann müsste man ja im Grunde jetzt sagen, man fährt die Cashquote hoch. Was wollen Sie da?
Nee, ich rede jetzt vom Anleger, der noch nicht investiert ist. Ich habe ja viele Kunden, die sind noch gar nicht da.
Alles klar. Gut, okay, dann hatte ich das falsch verstanden. Also dann ist natürlich so wunderbar, dann kann man genau, ich war jetzt von einem bestehenden Portfolio ausgegangen, aber in einem noch nicht investierten Portfolio ist es im Moment eine gute Gelegenheit, Geld auf der Seite zu halten, also die Cashquote relativ hoch zu halten, weil es diesen Moment, ich will nicht sagen sicher, sicher ist gar nichts an den Finanzmärkten, aber mit einiger Wahrscheinlichkeit geben wird und dann tatsächlich zu sagen, ich kann hier pro Rata auch Positionen aufbauen und in steigende Kurse hineinkaufen. Den Tiefpunkt trifft man sowieso nie. Aber das spricht tatsächlich dafür, dass gerade in so Zeiten, in denen wir erwarten, dass die Volatilität hochgeht und dass auch mal diese Rücksetzer kommen, dass man dann auch die Cashquote relativ hoch hält.
Sehr schön. Ja, letzte Frage. Ihr größter Anlagefehler, den Sie jemals selber begangen haben?
Ich habe so viele gemacht. Also ich glaube, der größte ist nicht rechtzeitig und nicht konsequent genug investiert gewesen zu sein. Und manchmal wahrscheinlich auch nicht gut genug diversifiziert. Das ist, glaube ich, ein Fehler, den glaube ich, viele machen. Und das ist ja vielleicht auch für viele unserer Zuschauerinnen und Zuschauer heute beruhigend, wenn man sagt, so jemand, der sich vielleicht schon doch ein paar Jahrzehnte mit den Finanzmärkten beschäftigt hat, macht im Grunde dann doch die gleichen dummen Fehler wie alle anderen auch.
Sehr schön, vielen Dank. Gutes Schlusswort. Wir sind knapp über der Zeit, haben die ersten 5 Technikminuten hinten angehangen. Lieber Herr Lück, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, die ja auch recht knapp ist. Und mich würde es freuen, wenn wir uns im nächsten Jahr auf ein Revival dann wieder treffen und schauen, ob unsere Prognosen und Vorhersagen dann auch einigermaßen eingetroffen sind. Vielen Dank, schönen Abend, vielen Dank an die Teilnehmer. Herr Lück, alles Gute für Ihre neue Aufgabe, für Ihren neuen Job und es war sicherlich nicht das letzte Mal, dass wir Sie hier auf unserem Sender hatten. Danke.
Das würde mich sehr freuen. Vielen Dank, Herr Eberhardt, für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch einen schönen Abend, ein weiter erfolgreiches, gesundes, glückliches Jahr mit guten Ergebnissen.